Willkommen bei Blackbox, dem Psycrime-Podcast. Euch erwartet ein True-Crime-Podcast mit der Extraportion Psychologie.
Ich bin Maxi.
Und ich bin Babsi.
Ihr habt euch schon immer gefragt, was Menschen dazu bringt, schreckliche Taten zu begehen? Dann seid ihr hier genau richtig.
Diese Folge ist bereits vor einigen Monaten und teilweise auch schon vor einem Jahr aufgenommen und veröffentlicht worden, damals noch auf unserem alten Patreon-Account und jetzt wird sie hier komplett öffentlich gemacht. Viel Spaß dabei!
Zu Beginn der Folge möchte ich mal ganz kurz eine kleine Vorwarnung aussprechen. Kann sein, dass ich ab und zu ein bisschen schniefe. Der Sommer ist nämlich da und damit ist auch mein Heuschnupfen da.
Meinst du, das führt dich zurück in deine Nasenspray-Abhängigkeit?
Darüber möchte ich nicht reden.
Wir sind also schon wieder mitten in der Abhängigkeit.
Wir sind mittendrin wieder.
And round and round and round it goes.
Die Apothekerin, letztens muss ich kurz erzählen. Ich bin zur Apotheke und habe mir ein Nasenspray geholt. Das ist jetzt wirklich ein bisschen auffällig. Ich gehe nämlich immer zu unterschiedlichen Apotheken, weil ich mir nicht anhören will von einer, dass ich Nasenspray-süchtig bin. Und dann bin ich da wieder hin. Und dann habe ich halt das geholt. Dann hat sie mich gefragt, wofür denn? Was für dich und wofür? Und ich so, ja, ich habe Allergie. Es geht jetzt wieder los. Und dann sagt sie zu mir, das ist aber nicht für Allergien. Und ich dachte mir so, ach so, das weiß ich. Ich brauche es trotzdem. Und dann habe ich ihr natürlich im freundlicheren Ton gesagt, dass ich das manchmal zum Schlafen brauche. Dreist angelogen.
Und was hat sie gesagt?
Ja, dann in Ordnung.
Ich hätte es ja cool gefunden, wenn sie gesagt hätte, gerade eben haben sie gesagt, das ist für die Allergie. Jetzt sagen sie, es ist zum Schlafen. Ich glaube, sie haben ein Nasenspray-Problem.
Ja, nein, weil durch die Allergie ist meine Nase abends zu, was tatsächlich sogar stimmt.
Ja.
Und dann brauche ich Nasenspray, weil ich bin nicht so ein Mensch, wie zum Beispiel mein Freund, der sagt dann immer, schlaf doch einfach mit offenem Mund.
Okay, das könnte ich auch nicht.
Nee, das geht nicht. Wenn die Nase zu ist, kann ich nicht schlafen und ich kriege Aggressionen dann. Spätestens nach einer Stunde nicht schlafen können, weil die Nase zu ist, raste ich aus, schmeiß die Bettdecke weg, renn grummeln durch die Wohnung und fangen aggressiv irgendwie an, was zu putzen. Also es ist wirklich, mir geht's dann wirklich nicht gut.
Die Connection habe ich jetzt nicht ganz. Du fängst aggressiv an, etwas zu putzen, um dich abzurenken.
Ich bin dann wütend. Also ich mache dann so Grummelgeräusche. Und mach dann, weil ich ihn natürlich nicht wecken will, weil er dann ja meistens schon schläft, schmeiß dann so die Decke weg. Der Hund fliegt dann meistens auch halber vom Bett.
Oh.
Und dann stampfe ich raus. Und dann suche ich wütend nach was zu tun und meistens ist es dann so ein Putzen zum Stressabbauen, zum Wutabbauen. Und durch körperliche Betätigung ist dann kurzzeitig die Nase wieder frei. Wenn ich mich dann hinlege, ist sie wieder zu.
Das ist ein komplett neuer Insight über dich. Also dieser sehr dediziert ablaufende, sehr eher strukturierte Ablauf des Aggressionsabbaus über Putzen, der war mir so in dem Kontext jetzt noch nicht bewusst.
Funktioniert aber, bis ich dann wieder im Bett liege und dann werde ich ja wieder wütend, weil die Nase wieder zugeht und dann geht's von vorne los.
Okay, das klingt nach schlaflosen Nächten, wenn du nicht atmen kannst.
Ja, und deswegen brauche ich Nasenspray.
Ich verstehe.
Und vielleicht das Einzige, was vielleicht nicht gestimmt hat, was ich der guten Frau gesagt habe, ist, dass ich es nur abends nehme. Vielleicht auch mal mittags. Ab und zu.
Die Frage ist, warum genau erzählen wir euch das alles? Und der Grund ist, dass in der letzten Folge, also Maxi und ich versuchen eigentlich immer uns abzuwechseln und gucken immer, dass wir irgendwie abwechselnd den Fall vorlesen. Und normalerweise wäre Maxi jetzt heute dran mit Vorlesen. Aber wir dachten uns, wir ersparen euch das Geschniefe.
Ich würde aber sagen jetzt, um mal wegzukommen von meinem ganzen Nasenspray-Thema, ist sowieso viel zu oft und auch in unseren Instagram-Directs viel zu oft Thema. Gehen wir jetzt mal weiter zu unserem eigentlichen Thema der heutigen Folge. Und jetzt wird es auch schlagartig ernst, nämlich es geht heute um häusliche Gewalt in dem heutigen Fall. Von daher eine, irgendwie gefühlt immer in letzter Zeit, eine fette Triggerwarnung. Es geht um, wie gesagt, häusliche Gewalt. Es geht um, ja, ganz extreme Gewalthandlungen, wenn das was ist, was euch schwerfällt zu hören oder wenn ihr irgendwie beim Hören merkt, okay, das ist gerade irgendwie schwierig für mich, dann schaltet einfach besser ab, überspringt den Fall oder macht die Folge aus. Von daher, wie immer, achtet auf euch.
Das Besondere an der heutigen Folge ist, dass es tatsächlich um das Thema häusliche Gewalt geht, allerdings in Bezug auf Männer. Denn in den meisten Gesellschaften und auch in vielen Köpfen von vielen Menschen ist nach wie vor verankert, dass häusliche Gewalt bedeutet, dass ein Mann seine Frau schlägt, weil es das ist, was wir als allererstes im Kopf haben. Aber tatsächlich ist es in einer überraschend hohen Zahl oder in einem überraschend hohen Anteil auch der Mann, der Opfer von häuslicher Gewalt wird. Und den Fall, den wir euch heute vorstellen wollen, den haben wir tatsächlich von einer Person bekommen, die selber bei uns auch zuhört, also eine uns zuhörende Person. An dieser Stelle liebe Grüße. Ich denke, du weißt, wer du bist. Vielen Dank für den Fall. Und wir haben uns den Fall zuerst angeschaut und fanden ihn sehr, sehr gut für eine Folge, weil wir dachten, häusliche Gewalt ausgehend von einer Frau an einem Mann ist ein sehr ungewöhnliches Thema, aber auch ein Thema, über das viel mehr gesprochen werden muss. Denn vielleicht so ein kleiner interessanter Fakt dazu: die erste wissenschaftliche Erhebung zum Thema häusliche Gewalt an Männern hat es erst im Jahre 2004 gegeben. In diesem Sinne ist das Thema also nach wie vor relativ neu im Vergleich zu vielen anderen wissenschaftlich erhobenen Themen und in der Gesellschaft häufig in den Köpfen noch gar nicht so sehr verankert, dass das tatsächlich ein Problem ist. Und mit unserer Folge wollen wir einen Teil dazu beitragen, diesem Thema mehr Aufmerksamkeit zu schenken und tatsächlich auch darüber zu sprechen, wie es überhaupt dazu kommen kann.
Und ich würde sagen, mit diesen Infos vorher, ich wusste übrigens nicht, dass die erste 2004 gemacht wurde, das finde ich richtig krass, wie spät einfach. Würde ich sagen, aber starten wir doch direkt mal mit dem Fall und widmen uns danach nochmal einer genaueren Diskussion.
Die Pubertät ist eine seltsame Zeit. Der Körper verändert sich, die Hormone schießen über und aus einem kleinen Jungen, der sich immer nur für Fußball und seine Freunde interessierte, wird plötzlich ein junger Mann, der sich in ein Mädchen verliebt. Alex ist 16, als er diesen Schritt geht. Es passiert auf einem Konzert bei einer College-Performance. Er ist mit seinen Freunden dort. Sie haben Spaß, die Gruppe unterhält sich und tanzt zu der Musik. In den Pausen tauschen sie sich aus über Lehrer, den Sport, welche Serien sie gerade bewegen. Und immer wieder kommt seine Freundesgruppe auch mit anderen Schülern in Kontakt. So auch mit Jordan, einem 16-jährigen Mädchen, das Alex schon seit einer Weile kennt. Er hat bisher nie mehr als einen Gedanken an sie verwendet. Umso überraschter ist er, als die beiden ins Gespräch kommen und Jordan sich als liebevolle, fürsorgliche und angenehme Person herausstellt. Und das Überraschendste für Alex: sie scheint Interesse an ihm zu haben und er an ihr. Die beiden werden ein Paar und Jordan findet sich schnell auch in Alex' Freundeskreis zurecht, wo ihre freundliche, ruhige Art sehr geschätzt wird. Und auch seine Familie ist begeistert von der neuen Freundin des Sohnes. Alex' Mutter betont immer wieder, was für ein tolles Mädchen er da gefunden habe, wie großartig und wunderbar sie sei. Alles scheint perfekt und Alex ist rundum glücklich, über beide Ohren verliebt in seine Jordan. Die beiden verbringen viel Zeit miteinander. Jordan sitzt oft mit Alex' Familie gemeinsam beim täglichen Abendessen. Das findet sie etwas seltsam, eröffnet sie ihm später. Sie kenne es nicht, dass eine Familie so eng miteinander ist. Einige Zeit später findet sie dann auch seine Haare seltsam. Es gefällt ihr nicht, wie er sie trägt. Dann gefällt ihr nicht, was er anzieht. Immer öfter kritisiert sie ihn. Je länger die beiden zusammen sind, desto kritischer sieht sie ihren Freund, in den sie zu Anfang der Beziehung doch so verliebt war. Als Jordan 18 wird, feiern die beiden ihren Geburtstag gemeinsam mit Alex' Eltern mit einem Hoteltrip inklusive Besuch des Musicals König der Löwen. Nachts geht Alex auf die Toilette, aber als er zurückkommt, ist Jordan aus dem Hotelzimmer verschwunden. Er gerät in Panik, sucht seine Eltern auf und gemeinsam suchen sie überall nach Jordan, nur um sie dann nach einer Stunde lachend an der Hotelbar anzutreffen. Alex' Eltern finden das überhaupt nicht witzig. Doch der verliebte junge Mann vermutet, dass Jordan sich nur so aufführt, weil seine Eltern dabei sind. Dann wird auch Alex 18 Jahre alt und gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder feiern sie ihren Geburtstag in großer Runde. 18 Jahre. Jetzt beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Beide Jungen schauen von hier aus auf ihre Zukunft, die sich bei Luke an einer Uni und bei Alex auf dem College abspielen wird. Das wird gefeiert. Ihre Mutter hat ihnen eine besondere Torte besorgt, Freunde und Familie sind da. Auch Jordan ist da, obwohl sie eigentlich gar nicht kommen wollte. Grund dafür ist die 15-jährige Tochter einer Freundin von Alex' Mutter, die Alex schon lange kennt und deren Anwesenheit von Jordan nicht geduldet wird. Inmitten all der gut gelaunten Gäste beginnt Jordan auf einmal, das Mädchen anzuschreien. Die Musik stoppt und gibt somit allen Gästen die Möglichkeit, die Auseinandersetzung live mitzuerleben. Jordan dreht sich um, will die Party verlassen, doch Alex hält sie verzweifelt auf, fleht sie an, zu bleiben. Nach der Party reden seine Freunde auf ihn ein, raten ihm, sich von Jordan zu trennen, sagen ihm, dass sie nicht gut für ihn sei. Doch Alex will nichts davon wissen. Bis Jordan während eines Streits 2 Wochen später seine SIM-Karte aus dem Handy nimmt und seine Nachrichten durchsucht. Jetzt reicht es Alex und er macht zur großen Freude von Familie und Freunden mit Jordan Schluss. Doch die Erleichterung hält nicht lange an. Wie aus dem Nichts taucht Jordan einige Tage später vor der Tür von Alex' Familie auf und behauptet, schwanger zu sein. Alex' Mutter hält das für einen Trick. Sie glaubt, Jordan behaupte das nur, um ihren Sohn wieder zurückzugewinnen. Doch ein Test bestätigt ihre Behauptung. Jordan ist tatsächlich schwanger. Ein Schock für Alex und seine Familie. Der Junge entscheidet sich, für sein ungeborenes Kind da sein zu wollen. Er bietet Jordan an, sie finanziell zu unterstützen, macht aber gleichzeitig klar, dass ein erneuter Beziehungsversuch für ihn ausgeschlossen ist. Daraufhin meldet sich Jordan über ein Jahr lang nicht mehr bei Alex. Im August des nächsten Jahres klingelt dann das Handy von Alex' Mutter. Auf dem Display eine Nachricht von Jordan. Bist du bereit, deinen Enkelsohn zu treffen? Alex' Mutter stimmt einem Treffen zu. Und als sie den kleinen Jungen in Jordans Armen vor ihrer Tür stehen sieht, braucht sie keine Sekunde, um zu wissen, dass dieser kleine blonde Junge mit den strahlend blauen Augen tatsächlich Alex' Sohn und ihr Enkelkind ist. Obwohl sie weiß, dass Alex dieses Treffen nicht gutheißen wird, kann sie die Tür nicht vor ihnen verschließen. Sie bringt es einfach nicht übers Herz. Also lässt sie Jordan und ihren Enkelsohn eintreten. Als Alex davon erfährt, wird er wütend. Außer sich vor Zorn fragt er seine Mutter, warum zum Teufel sie reingelassen hat. Seine Mutter entschuldigt sich, sagt, es tue ihr leid, sie verstehe seinen Zorn. Brachte es jedoch nicht übers Herz, nicht als Oma für ihren Enkel da zu sein. Auch sei ihr aufgefallen, dass Jordan irgendwie verändert wirke. Freundlicher, liebevoller. Sie habe sich offensichtlich weiterentwickelt. Die Mutterrolle scheine sie zu einem besseren Menschen gemacht zu haben. Trotz der Beteuerungen seiner Mutter will Alex Jordan nicht sehen. Seine Mutter arrangiert daher ein Treffen zwischen Vater und Sohn, auf das Alex sich freut. Als er seinen Sohn, dem Jordan den Namen TJ gegeben hat, endlich trifft, ist er hin und weg von dem kleinen Jungen. Plötzlich ist er auch Jordan gegenüber nicht mehr ganz so abgeneigt, scheint sie doch als Mutter aufgeblüht zu sein. Die beiden kommen sich wieder näher und Jordan zieht bei der Familie Skeel ein. Wie Alex' Mutter es vorhergesagt hat, ist sie nun anders, liebevoller, netter, zurückhaltender und wird schnell ein Teil der Familie. Alles scheint gut, zu gut. Es dauert kein Jahr, bis sich erneut die ersten Risse in Jordans glatt polierter, schimmernder Fassade zeigen. Die jungen Eltern fahren mit dem Auto und passieren dabei zufällig das Mädchen, mit dem Jordan sich damals auf Alex' 18. Geburtstag gestritten hatte. Sofort kurbelt Jordan das Fenster herunter und beleidigt das Mädchen, schreit ihr Schimpfworte hinterher. Als Alex' Mutter davon erfährt, spricht sie Jordan auf den Vorfall an. Diese macht sich sofort daran, ihre und TJs Sachen einzupacken, verkündet nicht mehr, bei dieser Familie leben zu wollen. Alex, sagt sie, während ihre Tasche bereits an ihrem Arm hängt, du musst dich entscheiden, sie oder wir. Also packt auch Alex seine Sachen. Er erträgt die Vorstellung nicht, seinen Sohn nicht mehr zu sehen und begleitet Jordan nach draußen, verlässt seine Familie. Als die Tür hinter ihm ins Schloss fällt, weiß Alex' Mutter nicht, dass sie ihren Sohn 2 Jahre lang nicht mehr sehen wird. Und sie weiß nicht, welches Martyrium ihm bevorsteht. Mai 2015. Alex und Jordan leben gemeinsam mit TJ bei Jordans Eltern zu Hause. Bereits kurz nach dem Einzug zeigen sich die ersten tiefgreifenden Veränderungen in ihrer Beziehung. Jordan beschuldigt Alex immer wieder, während ihrer Schwangerschaft mit TJ andere Frauen getroffen zu haben. Immer wieder zeigt sie willkürlich auf Frauen und fragt ihn, hast du dieses Mädchen mal getroffen? Was ist mit ihr? Hast du sie mal getroffen? Jordan tauscht Alex' Handy und seine Telefonnummer aus, sodass niemand aus seinem alten Leben ihn mehr erreichen kann. Seine PlayStation wirft sie in den Müll und damit die einzige verbleibende Möglichkeit, mit seinen Freunden Kontakt zu halten. Alex' Mutter ist so verzweifelt, dass sie ihm per Mobile Banking einen Pfund schickt und in den Betreff schreibt, ich liebe dich. Als Antwort erhält sie das Pfund zurück mit der Nachricht, ich hasse dich und will nie wieder von dir hören. Alex' Mutter ist am Boden zerstört. Sie ist sich sicher, ihren Sohn für immer verloren zu haben. Eines Tages kommt Jordan in das Schlafzimmer, das sich die kleine Familie teilt und in welchem Alex gerade mit TJ spielt. Sie sagt ihm, dass sein Großvater gestorben sei. Die Person, zu der Alex die engste Verbindung von all seinen Familienmitgliedern hat. Alex ist unendlich traurig. Hat er sich doch nicht von einem seiner liebsten Menschen verabschieden können? Stundenlang sitzt er im Schlafzimmer und weint. Dann kommt Jordan wieder ins Zimmer. Sie fragt ihn, warum er denn so traurig sei. Sein Großvater sei doch gar nicht tot. Das war doch nur ein Witz. Juli 2016. Jordan, Alex und der kleine TJ ziehen aus Jordans Elternhaus aus und mieten sich ein kleines Haus in Stewartby. Der erste Monat ist so harmonisch wie lange nicht mehr. Beide sind glücklich in dem neuen Haus. Es gibt keinen Streit, keine Probleme. Sie überlegen, ein weiteres Kind zu bekommen, und nur einige Wochen später ist Jordan erneut schwanger. Die beiden freuen sich über den bevorstehenden Nachwuchs. Doch anders als erwartet, wird die Situation in den nächsten Wochen und Monaten immer unharmonischer, immer streitlastiger, immer unangenehmer. Jordan will nicht mehr, dass ihr Freund bei seinem Job arbeitet. Sie ist der Meinung, er sei nicht gut genug. Lieber solle er mit ihr zur Universität in ihre Vorlesungen kommen. Sie traue ihm nicht und wolle nicht, dass er in der Zwischenzeit zu Hause sei. Sie ist sich sicher, dass er dann hinter ihrem Rücken wieder Kontakt zu seiner Familie aufnehmen werde. Also nimmt sie ihm sein Portemonnaie weg und zwingt ihn, jeden Tag mit ihr in die Universität zu gehen. In all der Zeit ist Alex für seine Freunde und seine Familie wie ein Geist geworden. Niemand weiß, wo er lebt, ob es ihm gut geht und was er macht. Niemand hört auch nur ein Wort von dem einst so lebenslustigen, familiennahen jungen Mann. Seine Freunde versuchen, ihn über Facebook zu finden. Sie können einfach nicht glauben, dass er all diese Events, Graduierungsfeiern, Geburtstage und Veranstaltungen verpasst, über die sie so viele Male in ihrer Jugend gesprochen haben. Bei Facebook entdecken sie ein Profil mit seinem Bild und dem Namen Alex mit I geschrieben, Alex Thomas Skeel. Falsche Schreibweise, falscher Zweitname. Aber das auf dem Foto ist eindeutig ihr Freund Alex. Sie schicken ihm Freundschaftsanfragen und versuchen, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Als Reaktion erhalten sie Nachrichten wie: Lass mich verdammt nochmal in Ruhe. Ich war nie dein verdammter Freund und will es auch nicht sein. Ich wollte nie etwas mit dir zu tun haben. Ich hab dich angelogen. Alle wissen, dass es Jordan ist, die diese schrecklichen Nachrichten schreibt. Alex' bester Freund antwortet auf eine dieser Nachrichten: Alles klar, Jordan. Daraufhin wird er sofort geblockt. Am 17. August 2016 schickt sein Großvater Alex eine Geburtstagskarte an sein Handy mit den Worten: Alles Gute zum Geburtstag, Alex. Wir vermissen dich sehr. Wir lieben dich, Oma und Opa. Als Antwort erhält er folgende Nachricht: Schreib mir nicht nochmal. Nun hält die Familie es nicht mehr aus. Sie machen sich große Sorgen um Alex und als sie herausfinden, dass er sich in Stuart B. aufhalten muss, machen sie sich auf den Weg dorthin. Sie beginnen wahllos die Straßen abzufahren, in der Hoffnung, dabei zufällig auf Alex zu stoßen. Als sie an einem Haus vorbeikommen, in dessen Fenster Elefantenfiguren stehen, halten sie an. Jordan liebt Elefanten. Fest überzeugt davon, ihren Neffen nun endlich zu finden, hämmert Alex' Tante an die Tür. In diesem Moment gehen in dem Haus alle Lichter aus. Durch die Fensterscheibe erkennt sie die Umrisse eines Mannes, der genau wie Alex aussieht, wie er in die Küche geht. Doch niemand öffnet die Tür. Nun sind sie überzeugt, Alex ist tatsächlich wütend auf sie und scheint sie zu hassen. Also geben sie es auf, verlassen den Vorgarten und beschließen abzuwarten, bis der junge Mann sich irgendwann wieder bei ihnen melden wird. Sie wissen nicht, welches Grauen sich bereits zu diesem Zeitpunkt hinter der verschlossenen Tür abspielt. Seit Tagen fragt die schwangere Jordan Alex immer wieder nach Mädchen, mit denen er sich angeblich getroffen habe, wen er gedatet habe, wen er geküsst habe. Seine Antwort ist immer dieselbe: Niemanden. Doch Jordan glaubt ihm nicht. Also beginnt er gar nicht mehr zu antworten. Und da schlägt sie zum ersten Mal zu. Es vergeht kein Abend in den nächsten Wochen und Monaten, in denen Jordan Alex nicht schlägt. Einmal, als die beiden gemeinsam im Auto sitzen, holt sie ohne Anlass und Vorwarnung mit ihrer Haarbürste aus und schlägt Alex ins Gesicht. Mit einem splitternden Geräusch bricht einer seiner unteren Eckzähne. Mit unsicheren Fingern berührt Alex den Zahn und bricht ihn schließlich ganz durch. Einen Zahnarzt kann er ohnehin nicht aufsuchen. Er hat kein Auto, denn immer ist es Jordan, die fährt. Und sein Geld hat sie ihm auch abgenommen. Einmal, als die beiden gemeinsam ins Winter Wonderland nach London fahren, eskaliert die Situation mal wieder. Jordan nervt Alex, unterstellt ihm, ihr nicht die Wahrheit zu sagen. Es geht schon wieder um das ewige Thema: Wen hat Alex getroffen, als Jordan das erste Mal schwanger war? Als die beiden im Winter Wonderland ankommen, lässt die junge Frau das Thema nur unter einer Bedingung gut sein. Alex soll sich in einer Apotheke Schlaftabletten kaufen und eine davon nehmen. Der junge Mann tut, was sie verlangt. Als er sich mit zitternden Fingern die erste Tablette in den Mund steckt, fordert sie ihn auf, alle restlichen ebenfalls in den Mund zu nehmen. Dann soll er sie kauen und alle runterschlucken. Alex tut, was sie von ihm verlangt. Beinahe wird er ohnmächtig. Er steht so stark unter Drogen, dass er sich an keinen Moment dieses Abends ab der ersten Wirkung der Tabletten mehr erinnern kann. Selbst im Schlaf lässt Jordan ihn nicht in Ruhe. Beinahe jede Nacht, während er schläft, kommt sie ins Schlafzimmer, prügelt mit Stollenschuhen, einem Hammer oder einer Bürste auf den im Bett liegenden Vater ihrer Kinder ein. So lange, bis er blutüberströmt aufsteht und versucht, sich im Badezimmer das Blut aus den Augen und dem Gesicht zu wischen. Irgendwann beginnt Jordan, Messer zu benutzen. Mit der scharfen, blitzenden Klinge schneidet sie Alex in die Haut, ritzt ihm blutige Kratzer in die Oberschenkel. Irgendwann sticht sie das erste Mal zu. Sie sticht die Klinge in seine Knie, in seine Oberschenkel, seine Waden. Und Alex? Alex wehrt sich nicht. Er will Jordan nicht verletzen. Er will ihr nicht wehtun. Stattdessen macht er weiterhin Spiegel-Selfies mit seiner schwangeren Freundin, lebt nach außen hin eine wunderbare Beziehung. Auffällig ist nur, dass er immer dünner und blasser wird. Der Grund dafür sind nicht die nächtlichen Attacken, sondern ein striktes Essverbot. Jordan verbietet ihm das Essen, schließt Lebensmittel vor ihm weg und sieht zu, wie er zunehmend Hunger leidet. Dann verbietet sie ihm, im Bett zu schlafen. Er soll auf dem Boden liegen, dort wäre es gut für ihn. Das Bett sei nur für sie und TJ. Einige Wochen nach Beginn dieses Albtraums beginnen Alex die Haare auszufallen. Sie werden dünner und dünner, ebenso wie seine Haut, sein Gesicht und er selbst. 3. Februar 2017, 2:30 Uhr morgens. Mitten in der Nacht klingelt das Telefon von Alex' Großvater Graham. Es ist Alex. Er bittet seinen Opa um Hilfe, bittet ihn schnell zu kommen. Dieser ruft sofort Alex' Tante an und die beiden machen sich gemeinsam auf den Weg zum Haus des jungen Paares. Als sie dort ankommen, gehen erneut alle Lichter im Haus aus. Doch Alex' Tante lässt sich davon nicht beirren. Sie stellt Alex an der Tür zur Rede und sagt ihm deutlich, dass, wenn er nicht mit ihnen spricht, sie die Polizei rufen werde. Doch Alex bittet sie, einfach nur wieder zu gehen. Doch die Schwester seiner Mutter weigert sich, ihn zurückzulassen, weigert sich, ihn im Stich zu lassen, also ruft sie die Polizei. Als diese beim Haus antrifft, sprechen die Beamten in getrennten Räumen mit den beiden jungen Eltern. Schließlich verlassen sie das Haus wieder. Es sei ein ganz normaler Streit gewesen, beiden gehe es gut. Alex humple zwar ein wenig, aber ansonsten sei nichts Auffälliges geschehen. Wenige Wochen später besuchen Jordan und Alex gemeinsam ein Konzert seiner Lieblingsband. Sie verbringen einen schönen Abend in Leeds, sehen den bunten, grellen Lichtern zu und tanzen zu der ohrenbetäubend lauten Musik wie ein glückliches, unbeschwertes junges Paar. Einige Stunden später jedoch, am frühen Morgen, wird Alex von einem schrecklichen Schmerz geweckt. Als er die Augen aufreißt, realisiert er, dass es Jordan ist. Jordan, die ihm kochendes Wasser über seinen Rücken gießt. Als die Verletzungen Stunden später von Jordans Familienmitgliedern entdeckt werden, behauptet Alex, die Hoteldusche in Leeds sei kaputt gewesen und habe ihn mit heißem Wasser getroffen. Als Jordan jedoch einige Tage später auf die Idee kommt, ihren Freund einen selbstbestellten Lügendetektortest durchführen zu lassen, steht sie bereits zu Beginn des Tests mit der Kanne kochenden Wassers neben ihm. Sollte er lügen, wird sie es über seine Hand gießen. Und tatsächlich, als Alex eine der Fragen beantwortet, vibriert der Lügendetektor. Ein Zeichen einer vermeintlichen Lüge. Doch bevor Jordan das Wasser über seine Hand kippen kann, springt Alex auf, rennt aus dem Zimmer und verbarrikadiert sich hinter der Tür. Ein spärlicher Schutz für die nächsten Stunden. Am 2. Mai 2017 wird dann ihre kleine Tochter geboren, Iris. Alex hofft, betet, fleht, dass die Geburt seiner kleinen Tochter die Wutanfälle und gewalttätigen Ausschreitungen seiner Freundin endlich beenden wird. Doch er hofft umsonst. Nur 3 Tage nach der Geburt beginnen Jordans Gewalttaten von neuem. Einige Wochen später rufen Nachbarn der beiden die Polizei. Sie haben lautstarken Streit gehört, Worte wie »Ich war das nicht« und »Bitte hör auf, mir weh zu tun«. Als die Polizisten an die Haustür des Paares hämmern, öffnet Jordan nach einiger Zeit des Wartens schließlich die Tür. Das Bild, das sich den Polizisten bietet, ist schrecklich. Alex hat schwere Verbrennungen an einer Hand und eine tiefe Schnittwunde am Arm. Überall auf dem Boden sind blutige Tücher und Handtücher zu sehen. Im Waschbecken des Badezimmers sind große Mengen dunkelroten Blutes. Doch beide jungen Eltern sagen aus, dass Alex psychische Probleme habe und sich selbst verletze. Die Situation sei ein Resultat seiner psychischen Erkrankung und keiner häuslichen Gewalt geschuldet. Also rufen die Polizisten einen Krankenwagen und lassen Alex in das nächste Krankenhaus zur Behandlung seiner Wunden bringen. Schnell entscheiden die Ärzte dort, dass es notwendig sein wird, die Verletzungen zu operieren. Aber noch bevor der junge Mann in den OP-Saal gebracht werden kann, holt Jordan ihn gegen den Rat der Ärzte aus dem Krankenhaus. Wieder und wieder bitten die Krankenpfleger Alex zu bleiben. Sie engagieren sogar einen Consultant, der auf Alex einredet, ihn fragt, ob er wirklich glaubt, dass es sicher für ihn sei, nach Hause zu gehen. Doch Alex hat viel zu große Angst vor dem, was Jordan ihm antun könnte. Also stimmt er Jordan zu. Er habe sich selbst verletzt. Es sei alles gut. Und so verlassen die beiden gemeinsam das Krankenhaus. Nur wenige Tage später, am 10. Juni 2017, rufen Nachbarn erneut die Polizei. Wieder hört man Jordan und Alex lautstark streiten. Der Polizeibeamte, dem Alex vermeintliche Selbstverletzung bereits beim letzten Mal komisch erschien, nimmt den Aufruf sofort an und fährt erneut zum Haus des jungen Paares. Als er an der Tür klopft, öffnet Alex ihm die Tür. In einem weißen, blutbefleckten T-Shirt steht er vor dem Polizeibeamten im Türrahmen. Sein dünner Arm steckt in einem weißen Verband, sein Gesicht ist voller Schnitt, Platz und Schlagwunden und seine Augen liegen tief in den Höhlen. Seine Hände sind übersät mit Kratzern und seine Stimme klingt leise und emotionslos. Die Polizisten folgen dem jungen Mann die Treppe hoch in eines der Kinderzimmer und befragen ihn alleine zu seinen Verletzungen. Wieder und wieder beteuert Alex, er sei es selbst gewesen. Er habe sich die Verletzungen selbst zugefügt. Doch die Beamten glauben ihm nicht. Sie bestehen darauf, dass Alex sie auf das Polizeirevier begleitet. Dieser umarmt zum Abschied seine Freundin, die ihre kleine Tochter liebevoll auf dem Arm hält, und steigt in das Polizeiauto. Doch anstatt sofort loszufahren, wendet sich der Polizeibeamte zu Alex um. Wir fahren nicht los, bis du mir die Wahrheit gesagt hast. Du brauchst Hilfe, sie braucht Hilfe, eure Kinder brauchen Hilfe. Doch Alex bleibt dabei. Alle Verletzungen habe er sich selbst angetan. Niemand anderes habe damit zu tun. Doch der Beamte lässt nicht locker. Er macht seine Bodykamera aus, stellt das Mikrofon ab und sagt zu Alex, okay, es sind nur noch du und ich in diesem Auto. Es ist dieser Moment, in dem Alex all seinen Mut zusammennimmt. Dieser Moment, in dem er es zugibt. Zugibt, dass es seine Freundin war, die ihm all diese Verletzungen angetan hat. Sofort gehen die Polizisten zurück in das Haus und nehmen nun auch Jordan direkt mit auf die Polizeiwache. Bevor Alex jedoch dorthin gefahren wird, bringen sie ihn ins Krankenhaus, um seine Verletzungen behandeln zu lassen. Die diensthabenden Ärzte teilen dem jungen Mann dort mit, dass seine Verletzungen so schwer sind, dass sie ihm ohne die jetzige medizinische Behandlung nur noch 10 Tage zu leben gegeben hätten. Alex hat durchtrennte Sehnen, schwere Verbrennungen und Flüssigkeitsansammlungen im Gehirn. Alle Verletzungen sind medizinisch nicht versorgt worden. Teilweise wurde Plastikfolie über die Verbrennungen geklebt und sein Körper ist übersät mit Narben. Nach den Untersuchungen in der Klinik bringen die Polizisten Alex in ein Hotel. Auf dem Weg dorthin kauft einer der Officers ihm ein McDonald's-Menü. Alex ist überglücklich und sagt dem Polizisten, es sei das beste Essen, das er je gegessen habe. Denn er erinnere sich kaum noch daran, wie es sei, warmes Essen zu genießen. Am nächsten Tag erscheint er dann zum Verhör bei der Polizei. In seiner dunklen Jogginghose, dem weißen T-Shirt und den Blutflecken darauf sitzt er, die Arme in Bandagen, auf dem kleinen Sofa des Raumes, und schildert, welche schrecklichen Dinge seine Freundin ihm in den letzten 2 Jahren angetan hat. Auf die Frage, welche Gedanken oder Gefühle er zu seiner Zukunft habe, antwortet der 21-Jährige nur: Ich möchte einfach nicht mehr verletzt werden. Einige Tage später klingelt bei Alex' Familie das Telefon. Es ist eine Polizeibeamtin. Sie ruft an, um Alex' Mutter zu sagen, dass ihr Sohn in Sicherheit ist. Er wurde verbrannt, mit einem Messer gestochen und aufgeschlitzt, aber er lebt und er würde gerne nach Hause kommen, zu seiner Mama. Als ihr 21-jähriger Sohn, übersät mit Verletzungen, Pflastern und Verbänden, humpelnd das Haus betritt, umarmen sich die beiden. Die Freude, ihren verlorenen Jungen endlich wieder zu haben, ist so groß wie der Schock über das, was ihm geschehen ist. Denn ihr Sohn steht dem Tod sichtlich näher als dem Leben. Fünf Tage später werden dann auch Iris und TJ endlich zu ihrem Vater und dessen Familie gebracht. Es ist das erste Mal, dass Iris ihre Großmutter kennenlernt, die bis zu diesem Zeitpunkt nicht einmal von ihrer Existenz gewusst hatte. Einige Monate später wird Jordan Worth wegen 17 Fällen der schweren Körperverletzung und Nötigung angeklagt. 3 Fälle davon gibt sie zu. Alle anderen leugnet sie. Doch die Richter glauben ihr nicht. Am 28. September 2017 wird die 21-Jährige als erste Frau in den UK mit diesen Anklagepunkten zu einer 7,5-jährigen Haftstrafe verurteilt. Vor Gericht zeigt die junge Frau keinerlei Reue, sondern lässt lediglich durch ihre Anwälte ausrichten, sie gebe Alex keinerlei Schuld an dem, was sie ihm angetan habe.
Ich komme gerade nicht drauf klar, dass sie ihm Plastikfolie auf seine Verbrennungen geklebt hat und Sehnen durchgeschnitten hat und einen Wasserkocher über ihm ausgeleert hat. Das ist so, in meinem Verständnis, ist das Folter, was der da immer durchgemacht hat.
Im Grunde ist es das auch. Im Grunde kann man sagen, sie hat ihn gefoltert.
Ja, sie hat ihn gefoltert und hat ihm, und er ist naja, er war jetzt nicht eingesperrt wie per se, also nicht von wegen Tür ist zu und der Schlüssel ist weg, sondern halt irgendwie in so einem emotionalen Käfig drin und darin hat sie ihn gefoltert.
Ja. Ich fand's so krass. Also es gibt eine Dokumentation, die habe ich mir für den Fall angeschaut. Und da ist quasi die komplette Geschichte irgendwie gezeigt mit Videos von seinem 18. Geburtstag und Fotos von den beiden. Und er selber spricht darüber, denn Alex ist heute quasi ein Ambassador, also ein Botschafter für die, ja, für häusliche Gewalt gegenüber Männern.
Mhm.
Und hat selber auch eine Initiative gegründet und ist da total engagiert. Und er selber spricht halt unglaublich viel darüber, wie das abgelaufen ist und was genau da passiert ist. Und er sagt, in dieser Dokumentation sagt er ganz am Anfang, dass er selber nicht ganz versteht, was da passiert ist. Er meint, es ist so die Leute fragen ihn oft, warum er geblieben ist. Und er selber sagt, es ist so kompliziert. Und jeder Tag, der vergeht, mit jedem Tag, der vergeht, lernt er etwas Neues dazu, warum er nicht gegangen ist. Und das fand ich so krass, weil er halt selber auch, man sieht in diesem Video, also in dieser Dokumentation sieht man seine Verletzungen und man sieht, wie die Polizei da reinkommt, weil diese Bodycam ja auch anhatten, wo das gefilmt wird. Man sieht, wie er die Tür aufmacht und wie er aussieht und man sieht Jordan und es ist so unglaublich, wenn man sich das anschaut, weil es einfach so, ich bin bei sowas immer so schockiert, weil ich denke, dass das unter uns passiert, dass das Menschen passiert, die wir auf der Arbeit sehen, auf der Straße sehen, Freunden von uns, Familienmitgliedern und du weißt es nicht.
Ja. Was hat er denn gesagt, warum er geblieben ist?
Er selber hat tatsächlich nicht viel darüber gesagt, auch in der Dokumentation nicht. was man so ein bisschen durchgehört hat, er hat ganz viele Fernsehauftritte und sowas noch, was er durchgehört hat, war, dass er Angst vor dem hatte, was sie seinen Kindern antun würde, wenn er geht.
Aha.
Und dass er selber immer die Hoffnung hatte, dass es irgendwann aufhört.
Das ist ja was, was man irgendwie kennt von Menschen, die betroffen sind von häuslicher Gewalt, ne? Also diese Hoffnung, dass es besser wird und dass gute Zeiten wieder kommen, weil ja auch schon mal gute Zeiten da waren.
Ja, ich glaube, eigentlich ist es im Grunde das Gleiche wie in vielen Beziehungen, bei denen man ganz lange braucht, sich zu trennen,
ja,
weil es einfach nicht mehr passt. Also nicht mal, weil jemand gewalttätig wird oder sowas, sondern weil es einfach nicht mehr passt. Wenn die Beziehung mal sehr, sehr schön war, dann dauert es natürlich sehr viel länger, weil man immer denkt, naja, in der Beziehung gibt es so Ups and Downs und mal schwierige Zeiten. Und ich glaube, dass bei diesem Thema Hoffnung bei häuslicher Gewalt, das im Grunde wie so eine extreme Ausprägung davon ist. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich meine, wir haben ja auch, ich muss da daran denken, dass wir waren ja schon mal in, ich glaube, 2 anderen Folgen auch über häusliche Gewalt gesprochen. Und da hatten wir, glaube ich, 2-mal einen Fall, wo eine Frau die Betroffene war. Und einmal, wo auch ein Mann der Betroffene war. Und eigentlich sind es ja immer die gleichen Mechanismen, ne? Also ich meine, das sind dann Beziehungen, die, wo der Partner teilweise, so wie sie ja auch beschrieben wird, super caring ist, super liebevoll, super fürsorglich und wo man einfach denkt, oh Jackpot, es ist so schön mit dieser Person, ich bin so glücklich. Und diese Phasen gab es ja bei den beiden jetzt auch in der Phase, wo sie ja entschieden haben, wieder ein Kind zu bekommen. Da hat sich das ja zumindest jetzt im Fall so angehört, als ob da gerade alles super war und er war total glücklich und
ja.
Und diese Phasen wechseln sich ja mit diesen ganz schrecklichen Phasen der Misshandlung ab. Und die Menschen, die davon betroffen sind, also die Partner, die davon betroffen sind, sind dann ja wirklich so, wie sie klammern sich an diesen guten Phasen fest, weil in diesen Phasen ist man so glücklich und dann wird es wieder schlecht und dann kommt aber doch hoffentlich wieder eine gute Phase. So wie so, mir fällt da so Zuckerbrot und Peitsche ein und das bindet aber halt auch total.
Was ich irgendwie auffällig fand, das weiß ich nicht, aber was ich auffällig fand, war, dass Jordan am Anfang ja kritisiert hat, dass er mit seiner Familie irgendwie so ein gutes Verhältnis hat.
Ja.
Und ich weiß jetzt nicht, wie ihr Verhältnis zu ihrer Familie war, aber ich habe mir für die Recherche zu dieser Folge ein paar andere Erfahrungsberichte von anderen Männern durchgelesen, die auch Opfer von häuslicher Gewalt gewesen sind. Und fand es total interessant, weil einige von denen schildern, dass ihre Freundin, als sie kennengelernt haben, oder ihre Lebenspartnerin oder Frau oder wie auch immer, als sie kennengelernt haben, ein zutiefst verunsicherter Mensch war, der aus einer Familie entstammte, in der dieses Liebevolle nicht so an der Tagesordnung war. Jemand, der das Gefühl hatte, Liebe nicht verdient zu haben oder selber Opfer von häuslicher Gewalt war. Und dass da häufig ein starkes Bedürfnis war, die Person zu retten und sie zu beschützen und ihr zu beweisen, dass jemand sie lieben kann, egal was sie tut, und dass jemand immer für sie da sein wird und dass es auch schön sein kann. Und dass dieses Bedürfnis, jemanden zu retten und ihm zu zeigen oder ihr zu zeigen, dass sie liebenswert ist, egal was sie tut, dieser Anspruch, den man an sich selber hat, dass man den Leuten dann verzeiht, wenn sie ausfallend werden, dass man ihnen verzeiht, wenn sie gewalttätig werden, weil man sich denkt, du hast es nicht anders gelernt. Mit mir zusammen wirst du es lernen. In dieser Beziehung wirst du lernen, dass es nicht so funktioniert. Und ich halte es so lange aus, bis du es gelernt hast. Und dann werden wir glücklich sein.
Ja, so dieser Wunsch zu helfen. Und der dann halt total schädlich für einen selbst wird.
Ja.
Ja.
Also bei den beiden, bei unserem Fall, jetzt muss man natürlich sagen, dass Jordan und Alex super jung waren. Also die waren 16, als sie zusammengekommen sind und die Beziehung war ja auch relativ kurz. Und wäre Jordan nie schwanger geworden, dann hätte es diese Beziehung wahrscheinlich danach auch nicht mehr gegeben. Aber so hat Alex ja quasi aus dieser Verantwortung für das Kind wieder eine Beziehung zu ihr aufgebaut.
Ja, ich glaube auch, also ich kann mir auch gut vorstellen, weil beim ersten Mal hatte er die Kraft, sag ich mal, sich da zu trennen. Gut, ja. Es ist natürlich nicht so weit fortgeschritten, aber ne, da waren schon Tendenzen in der Beziehung, wo du gemerkt hast, okay, das tut nicht gut, das ist nicht gut. Und wo er gesagt hat, okay, hier ist mein Cut, ich gehe. Und dann kam ja das Kind und ich kann mir vorstellen, dass diese Verantwortung, diese empfunden und eben das Kind und dann am Ende sogar noch 2 Kinder, dass es natürlich auch an sie bindet. Und wie du gesagt hast, nicht nur dann eben diese Verpflichtung und dieses Band, was natürlich jetzt unauslöschlich zwischen den beiden ist, weil es eben zwei Kinder gibt und dass diese Kinder ihn ja immer mit ihr verbinden. Das halt eben noch zusätzlich dazu, dass du eben, wie du gesagt hast, dass er zum Beispiel Angst hatte um die Kinder, was mit denen passiert, was ich auch nachvollziehen kann. Also ich kann den Gedanken da voll nachvollziehen, dass man dann denkt, okay, sie hat mich so misshandelt. Was ist, wenn sie das auch mit den Kindern macht, wenn ich nicht mehr da bin? Dann kann ich nicht aufpassen.
Was er tatsächlich gesagt hat, war, dass, und deswegen finde ich diesen Aspekt so spannend, dass die beiden so jung waren. Er hat gesagt, dass er irgendwann dachte, das wäre normal, dass Beziehung so funktioniert.
Ja, er hat ja nichts anderes, also an romantischen Beziehungen hat er nichts anderes gekannt.
Genau, er hatte keinen Vergleichspunkt.
Ja.
Und das ist auch etwas, das ich super schwierig fand, weil in meinem Kopf dachte, also das Erste, was ich dachte, war, oh mein Gott, ich hätte irgendjemand darüber aufklären müssen. Irgendjemand hätte mit dir darüber reden müssen, wie Beziehungen funktionieren und wie sie nicht funktionieren. Also wie, was andere Leute mit dir machen dürfen und was sie nicht machen dürfen.
Das wurde ja versucht. Seine Freunde und seine Familie hat es ja versucht, es ihm zu sagen.
Ja, ich frage mich nur, ob man Kinder, also die Frage stelle ich einfach in den Raum, ob man Kinder ganz bewusst darüber aufklären muss oder Jugendliche an dieser Grenze zur Pubertät.
So generell.
Genau, ob man sie bewusst darüber aufklären muss, dass es ungesunde Beziehungsmuster gibt und was mit einem selber passiert. Also quasi, ob das Bewusstsein darüber, dass es das gibt, davor schützen kann, dass das passiert, bis zu einem gewissen Grad.
Fände ich eigentlich einen guten Ansatz, weil ich meine, es gibt ja auch jetzt, oder ich meine, es ist ja auch so, dass zum Beispiel empfohlen wird, dass man zum Beispiel Kleinkinder soweit, was Sexuelles angeht, aufklärt, zum Beispiel sowas zu sagen, dein Körper gehört dir, kein Erwachsener darf mit deinem Körper was machen, was du nicht willst und sowas. Und da klärt man ja auch schon ganz kleine Kinder auf für ihren Schutz. Und so, also für mich schlägt das irgendwie so in die gleiche Sparte, dass man Jugendliche auch zu ihrem eigenen Schutz aufklärt, um zu sagen, hier, das sind deine Grenzen oder deine Grenzen darf niemand überschreiten. Und auch sowohl körperliche als auch eben Grenzen, die du so steckst, niemanden, da sind es ja körperliche Grenzen. So. In der Beziehung ist es nicht normal, dass du geschlagen wirst.
Was ich da total auffällig finde als Unterschied zwischen Mann und Frau, ist diese in vielen Liebesdramen obligatorische Ohrfeige. Wenn ein Mann in einem Film eine Frau ohrfeigt, dann ist das immer ein Zeichen oder eine Szene, die höchst dramatisch ist. Dramatisch im Sinne von, das kannst du nicht machen, die Frau fällt dann vielleicht dramatisch noch auf den Boden oder sie hat eine ganz dollen Abdruck auf der Wange oder sowas und weint und irgendjemand sagt, was, das kannst du nicht machen, dann prügelt sich irgendwie ihr Bruder oder so mit dem Typen, der sie geschlagen hat.
Und man weiß, dass es ab dem Zeitpunkt im Film bergab geht.
Ja, aber das ist etwas, das ist in Filmen extrem tabuisiert, Frauen eine Ohrfeige zu geben. Wohingegen, wenn ein Mann und eine Frau sich in einem Film streiten, in vielen Filmen die Frau dem Mann eine Ohrfeige gibt, wenn er was Unverschämtes sagt und sie wird dafür nicht bestraft.
Ja.
Und das ist etwas, das mir schon sehr häufig aufgefallen, dass ich dachte, wieso ist es in Ordnung, wenn Frauen Männern eine Ohrfeige geben und umgekehrt nicht? Also es ist nicht, dass ich sagen will, es sollte auf beiden Seiten in Ordnung sein, sondern das Gegenteil.
Ist auf beiden Seiten nicht in Ordnung.
Genau.
Genau daran knüpft sich auch die Frage an, von wegen, warum hat er sich nicht gewehrt, oder?
Im Grunde ja.
Ja.
Und tatsächlich gibt es da unterschiedliche Ideen, unterschiedliche Gedanken zu. Zum einen könnte ich mir vorstellen, dass, ich meine, Männern wird immer beigebracht, Frauen und Kinder schlägt man nicht.
Mhm.
Du darfst Frauen und Kinder und so, die darfst du nicht schlagen, denen darfst du nicht wehtun. Das heißt, es gibt diese anerzogene Hemmung, Frauen oder Kinder zu schlagen. Was prinzipiell sollte es eine Hemmung geben, überhaupt zuzuschlagen. Nicht, dass ihr mich falsch versteht, sondern einfach, das ist etwas, das in vielen Kulturen als unehrenhaft gilt. Und auch bei uns habe ich das Gefühl, ja, man schlägt keine Frau. So, was bist du denn für einer? Such dir mal einen, der irgendwie mit dir mithalten kann.
Der dir ebenbürtig ist.
Genau.
Ja.
Also
diese Aussage kenne ich auch. So, die habe ich auch schon mal gehört. Von früher oder von irgendwelchen Leuten, die man so kennt. So, es ist nichts, wo ich sage, wow, das habe ich aber noch nie gehört, diese Aussage.
Und das führt mich im Grunde direkt zum zweiten Punkt, nämlich die Tatsache, dass Frauen von vielen Männern nicht als ebenbürtige Gegnerinnen auf körperlicher Ebene angesehen werden, weil man damit, also weil man nicht davon ausgeht, dass Frauen, wenn sie körperlich, also rein biologisch bedingt, schwächer sind, in Anführungszeichen. Nicht jede Frau ist schwächer als jeder Mann, aber ihr wisst, was ich meine. Wir haben einen grundsätzlichen Stärke-Schwäche-Unterschied aufgrund der Muskeln etc. Und dass Männer eben aufgrund dessen in bestimmten Kulturen Frauen nicht als potenzielle Gefährdung ansehen. Was ein extremes Problem ist, weil Männer dafür sorgen, also damit im Grunde dafür sorgen, dass sie ihre Partnerin als Gegnerin unterschätzen. Und sie quasi also die von der Frau ausgehende Gewalt nicht als Gewalt wahrnehmen, sondern als, da hat sich meine Freundin wieder ein bisschen aufgeregt.
Ja, so nichts Bedrohliches.
Genau, eine Ohrfeige ist nicht schlimm. Und dass es im Grunde dann nicht mal als Gewalt betitelt wird, obwohl es de facto Gewalt ist. Auch eine Ohrfeige in einer Beziehung, eine Ohrfeige, die eine Frau einem Mann gibt, ist Gewalt. Und auch wenn das irgendwie, ich finde das total spannend, weil ich habe das Gefühl, es wird in unserer Gesellschaft so anders bewertet.
Also ich habe auch das Gefühl.
Es ändert sich, glaube ich, gerade so ein bisschen. Aber ich bin noch damit aufgewachsen, dass Frauen, die Männern Ohrfeigen geben, das ist okay. Männer, die Frauen Ohrfeigen geben, das ist nicht okay.
Ja, aber so habe ich das Gefühl, ist es schon noch. Also auf jeden Fall. Ich denke gerade daran, hier, ich komme wieder jetzt mit meinem Trash-TV. Da hat jetzt in der, Spoiler, eine wurde betrogen. Und die hat dann ihren Freund im TV außerhalb von den Kameras eine Ohrfeige gegeben. Und man hat das nicht gesehen, man hat nur gesehen, wie sie in den Schatten die durch die Tür gehen. Und man hat halt Gespräche in die Mikros gehört und wie sie ihm eine verpasst. Und dann kam halt das Produktionsteam angerannt, hat die beiden getrennt. Aber du merkst so auf Social Media auch solche Sachen wie, hat er vollkommen verdient und ist richtig so. Und dass sie so ein bisschen halt dafür so gefeiert wurde, weißt du, dass sie ihm da halt diese Ohrfeige verpasst hat. Und wenn ich mir halt eben vorstelle, dass es andersrum ist, dass zum Beispiel, wenn wir jetzt die ganze Situation umdrehen, sie hätte ihn zum Beispiel betrogen und er hätte ihr eine Ohrfeige gegeben.
Das geht gar nicht. Das geht gar nicht.
Das ist schon da. Also ich muss nämlich gerade so in dem Moment denken, dass es nämlich jetzt gerade in dieser Show eben passiert ist und ich habe das Gefühl, das ist total da noch, dieses Doppelmoral?
Doppelmoral-mäßige.
Sie darf, aber er darf nicht.
Ja. Also tatsächlich gibt es auch die Vermutung oder auch Aussagen von einigen Betroffenen, dass Männer sagen, dass sie einfach ihrer Freundin nicht wehtun wollen. Sie wollen ihr einfach nicht wehtun und sie lehnen die Gewalt ab und sagen, okay, ich ertrage, dass du das mit mir machst, aber ich werde es nicht mit dir tun. Ich werde nicht auch zum Täter.
Was ich ja gut finde, zu sagen, ich möchte nicht wehtun, ich möchte dir nicht wehtun, ich werde nicht zum Täter, an sich gut, sorgt aber halt irgendwie auch dafür, oder ich denke halt, dass es zum einen dafür sorgt, dass sie eben sich selbst nicht verteidigen, weil eben da dieser Gedanke ist, okay, dann könnte ich sie ja verletzen. Und zum anderen, glaube ich, ist halt auch die Scham ist ja auch ganz groß, da rauszugehen und zu sagen, hallo, meine Freundin hat mich misshandelt, meine Freundin schlägt mich.
Dazu gibt es tatsächlich einen interessanten Insight von der britischen Hilfsorganisation Mankind Initiative. Und zwar ist das auch die Initiative, die Alex Skeel mit unterstützt und wo er auch selber seine Geschichte erzählt hat. Und da haben sie sich quasi die Frage gestellt, warum Männer so viel weniger über häusliche Gewalt sprechen. Also warum sie sich niemandem anvertrauen. Und es gibt unterschiedliche Gründe, die dort aufgelistet wurden. Beispielsweise, dass Männern es schwerer fällt, sich als Opfer zu sehen. Es gibt ein Zitat von einem Betroffenen, der sagt, ich habe ganz lange von mir selber nicht als Opfer häuslicher Gewalt gedacht. Weil Opfer etwas ist, eine Opferrolle etwas ist, in der aufgrund von Sozialisierung diese Männer sich nicht gesehen haben. Dann ist der nächste Punkt, dass im klassischen Männerbild, und ich benutze hier fette Anführungszeichen, Männer stark und wehrhaft sind und sich also nicht von so einer, auch da dicke Anführungszeichen, kleinen Frau verprügeln lassen. Das heißt, es passt einfach nicht in dieses extreme Klischee-Rollenbild von Männern und Frauen, was dazu führt, dass Männer sich dann dafür schämen, weil sie das Gefühl haben, sie sind Opfer von jemandem, der vermeintlich eigentlich schwächer sein sollte als sie selbst. Und damit hängt auch zusammen, dass sie unter dem Druck stehen, das ist zumindest das, was die Betroffenen gesagt haben, dass sie das Gefühl haben, dass sie unter dem Druck stehen, nach außen so tun zu müssen, als sei alles in Ordnung, weil sie sonst zugeben müssten, dass sie Opfer von Gewalt ausgehend von jemandem geworden sind, der kleiner und schwächer ist als sie. Und auch das hängt damit zusammen, dass die betroffenen Männer Angst davor haben, dass man ihnen nicht glaubt. Und davon gibt es ja einige Fälle, die auch in den Medien berichten und sagen, ich wurde ausgelacht, als ich gesagt habe, meine Frau schlägt mich. Ich wurde ausgelacht, als ich zur Polizei gegangen bin und Anzeige erstatten wollte, weil die Leute gesagt haben, dann werde ich. Und das ist etwas, und den letzten Punkt, den fand ich ganz wichtig und deswegen wollte ich diese Folge auch zu diesem Thema machen, ist, dass viele Männer nicht wissen, wohin sie sich mit ihrem Problem wenden sollen. Und es dauert im Schnitt 2,5 Jahre, bis Männer sich überhaupt, also Männer, die häuslicher Gewalt zum Opfer gefallen sind, bis sie sich überhaupt jemandem öffnen. Und in den meisten Fällen öffnen sie sich ihrem besten Freund. Nicht der Polizei, keinem Psychologen, keiner Hilfsorganisation, sondern ihren besten Freunden, weil sie glauben, dass ihre engsten Freunde ihnen am ehesten glauben werden und sie am wenigsten auslachen. Und das ist etwas, das war mir ganz wichtig, das anzusprechen, weil ich mir wünschen würde, dass wir mit unserem Podcast dazu beitragen können, dass mehr Menschen früher und schneller über sowas sprechen und ehrlich über sowas sprechen können und dass mehr Männer den Mut haben, aufzustehen, für sich aufzustehen und sich nicht körperlich zu wehren, sondern sich selber aus dieser Situation zu befreien, weil wenn irgendjemand von euch da draußen sich angesprochen fühlt, keiner von euch hat das verdient. Und ich weiß, das klingt total abgedroschen, wenn ich sage, es gibt für alles eine Lösung, aber ihr habt ein Recht darauf, dass euch jemand hilft und ihr habt es nicht verdient, dass euch jemand schlägt. Und Gewalt in einer Beziehung, selbst wenn sie psychisch ist, selbst wenn die Frau nur psychische Gewalt anwendet, euch also erpresst, euch unter Druck setzt, euch beleidigt, euch auf psychologischer Ebene einfach sehr, sehr verletzt und damit nicht aufhört, ihr müsst es nicht aushalten, ihr müsst es nicht ertragen und ihr habt es nicht verdient. Und ihr dürft darüber sprechen, ihr müsst darüber sprechen, weil wir brauchen einen Wandel, was das angeht.
Ja, gerade ein Wandel eben. Deswegen war ja so diese, was wir vorhin gesagt haben, dass häusliche Gewalt gegenüber Männern was irgendwie, habe ich das Gefühl, wie du auch vorhin sagst, dass eine Studie erst 2004 darauf veröffentlicht wurde, das war einfach ewig lange unsichtbar. Also in der Gesellschaft unsichtbar. Ich meine, wir reden jetzt darüber, dass Männer da dazu tendieren, das eher lange für sich zu behalten, das eher nicht zu sagen, sich dafür zu schämen, was ihnen passiert, was ja dafür sorgt, dass dieses Problem nicht so sichtbar ist und was dann leider auch dafür sorgt, dass es weniger Hilfsangebote gibt für Männer, die unter häuslicher Gewalt leiden, als für Frauen. Ich meine, wir kennen alle hier Gewalt gegen Frauentelefon, Hilfetelefon für Frauen. Es gibt Seitenangebote, es gibt Frauenhäuser. Da weiß man alles, was es alles gibt. Und bei Männern haben wir so ein bisschen mal gesucht, was es denn für Angebote für Männer gibt, wenn da jemand betroffen ist. Tatsächlich ist es ja so, dass laut dem Bundeskriminalamt fast jedes fünfte Opfer von häuslicher Gewalt ein Mann ist. Von daher
Das muss man sich mal kurz auf der Zunge zergehen lassen. Jedes fünfte Opfer ist ein Mann. Und das Absurde daran ist, jedes dritte Opfer von gefährlicher Körperverletzung im Zuge von häuslicher Gewalt ist auch ein Mann.
Was sich dadurch erklären lässt auch, meine ich, weil Frauen, bei wenn sie Gewalt anwenden, außer mit Nägeln und also da war ja oft Kratzen irgendwie und sowas, ist ja bei Frauen oft
Händen, ja genau, beißen, Händen, genau, schlagen, ja.
Dass sie auch oft sich zu Hilfsmitteln greifen, also zu Haushaltsgeräten, wie zum Beispiel in unserem Fall der Wasserkocher. Und gefährliche Körperverletzung ist alles das, wo Körperverletzung gemacht wird mit einer Waffe, was als Waffe deklariert werden kann. Von daher kann ich mir vorstellen, dass es auch damit zusammenhängt, dass Frauen einfach eher zu Waffen greifen bei der häuslichen Gewalt. Zurück zum Thema. Es gibt ein Hilfetelefon für Männer. Das ist die 0800 123 9900. Wir schreiben euch die Nummer auch nochmal in die Shownotes. Und es gibt, das wusste ich tatsächlich überhaupt gar nicht davor, es gibt deutschlandweit 12 Männerschutzwohnungen mit insgesamt 41 Plätzen. Ist sehr wenig. Also ist wirklich viel, viel, viel zu wenig. Was, denke ich mal, auch daran liegt, dass dieses Problem einfach in der Gesellschaft bisher unsichtbar war oder halt non-existent war. Und daher es ja auch keinen Grund gibt, Hilfsangebote zu schaffen. Und es ist einfach total wichtig, dass man darüber spricht, dass Betroffene darüber sprechen, dass es einfach sichtbarer wird, dass Leute es sehen, dass man merkt, okay, da ist ein Problem. Und ich meine, es gibt schon Männerschutzwohnungen, es gibt einfach viel zu wenige. Und ich denke, oder da sollte einfach noch viel mehr kommen.
Und an dieser Stelle würde ich gerne noch zwei Sachen einfügen. Und zwar zum einen würde ich gerne sagen, ja, an diejenigen, die jetzt sagen, ja, aber Frauen werden viel häufiger Opfer häuslicher Gewalt. Das ist richtig. Aber das bringt den Männern, die Opfer von häuslicher Gewalt werden, relativ wenig. Die Tatsache. Und es geht uns nicht darum zu sagen, der eine ist mehr oder weniger Opfer, sondern es geht einfach darum, über dieses Thema zu sprechen und darüber zu sprechen, dass das passiert. Und zwar gar nicht so selten, wie wir glauben. Und das Zweite, was ich gerne sagen wollen würde, ist, wenn ihr selber angesprochen werdet von euren Freunden, Familienmitgliedern, von Bekannten und jemand euch gegenüber äußert, dass er Opfer häuslicher Gewalt ist und Probleme hat und Angst hat und nicht weiß, wie er damit umgehen soll, dann bitte hört zu. Und bitte sagt nicht sowas wie, dann schlag doch einfach zurück oder wieso, du bist doch viel stärker. Die Sachen sind viel komplizierter, Beziehungsgeflechte sind viel komplizierter, viel, viel schwieriger auflösbar, als man sich das vorstellt. Und es ist nicht so einfach, sich aus sowas zu lösen, so wie es für viele Frauen nicht einfach ist, die Opfer häuslicher Gewalt werden, sich aus so etwas zu lösen, ist es für Männer auch nicht einfach, sich daraus zu lösen. Und wenn jemand mal so mutig ist, völlig egal, ob männlich oder weiblich, wenn jemand so mutig ist, es anzusprechen und es zu sagen und zu kommunizieren und zu sagen, ich habe ein Problem und ich glaube, das sollte so nicht sein, ich weiß nicht, was ich tun soll, dann bitte hört zu und versucht, für die Person da zu sein und versucht, empathisch zu sein und versucht, euch vorzustellen, wie ihr euch fühlen würdet, wenn ihr jeden Tag Angst vorhabt, nach Hause zu kommen, weil ihr nicht wisst, was euch erwarten wird.
Ich würde sagen, mit diesen letzten Worten sagen wir mal wieder ganz, ganz deutlich zum Abschluss dieser Folge: Bitte, bitte seid lieb zueinander.
Passt auf euch auf.
Das ist ganz deutlich auch.
Und wir sagen
tschüss.
Das war Blackbox, der Cycling-Podcast. Eine Produktion von Auf die Ohren. Konzept und Redaktion Maxi Bels und Barbara Focke.
Schnitt und Sounddesign Milan Fay. Projektleitung und Vermarktung Marie Seltmann.